warum hat das Ding so wenig Power? Das habe ich mich letztens gefragt, als ich am Staubsaugen war. Samstag ist bei uns jeweils Putztag. Und meine Aufgabe dort ist, am Bad putzen und die Wohnung staubsaugen. Und wenn ich immerhin etwas von diesen zwei Sachen mache, dann ist Noemi auch zufrieden mit mir. Aber etwas muss ich machen. Und dann bin ich am Saugen und ich gehe über den Dreck im Wohnzimmer und es passiert einfach nichts. Der Dreck bleibt an Ort und Stelle. Und ich gehe nochmal drüber und nochmal drüber und der Dreck, der interessiert das überhaupt nicht. Der bleibt einfach am Boden und der Staubsauger, der hat mich so frustriert, der hat überhaupt nichts dabei. Dann will ich auch, dass alle Geräte Höchstleistung bringen, sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. Ich bin frustriert und habe mich leid mir eine Frau geklagt und sie hat gesagt, weißt du, Basil, ein Staubsauger hat einen Filter drin. Völlig neu für mich war die Information. Und dann musst du manchmal rausnehmen und putzen und dann saugt er wieder besser. Bin ich zuerst mal googeln, wo ist denn der Filter in einem Staubsauger drin, habe ich den rausgenommen und tatsächlich, der war ganz grau gewesen. Hat er mal beim Lavabo im Brünneli, im Badzimmer ausgewaschen und da ist schwarzes Wasser rausgekommen, minutenlang ganz viel Dreck raus. Habe ich den getrocknet nachher, wieder eingesetzt am nächsten Tag und tatsächlich, der Staubsauger hat gesaugt, als wäre er nagelneu. Von außen hat der genau gleich ausgesehen. Aber sobald du ihn gebraucht hast, hast du gemerkt, der hat wieder Kraft. Der Staub, der Dreck hat keine Chance, wenn ich jetzt mit diesem neuen Gerät komme. Der hat richtig Power. Aber von außen hast du ihn nicht angesehen. Im vergangenen Vikariatskurs, den ich gesehen bin, in der Ausbildung zum Pfarrer, da haben wir nicht so viel über Staubsauger diskutiert, aber viel über die Kirche. Über die Zukunft der Kirche. Und manchmal ist das fast auch ja, eine hoffnungslose Diskussion gewesen, zeitweise. Habe ich überhaupt noch einen Job als Pfarrer, wenn ich pensioniert werde? Wie sieht Kirche aus in 20, 30 Jahren? Ist das Modell, wie es jetzt besteht, überhaupt noch zukunftsfähig? Irgendwo ist die Kirche, könnte man fast sagen, kraftlos geworden. Wie beim Staubsauger ist irgendwie auch in der Kirche vielleicht etwas wirklich verstopft oder verklebt. Irgendwie ist die nicht mehr so voller Kraft und voller Energie. Ich meine, wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir, wie Gott mächtige Wunder macht. Wir lesen, wie noch das Meer spaltet. Wir lesen, wie Jesus Kranke heilt, Essen vermehrt, Wasser zu Wein verwandelt. Wir lesen, wie die Apostel predigen und es kommen Tausende zum Glauben und lassen sich taufen. Und wenn ich in mein eigenes Leben schaue, dann sehe ich irgendwie wenig von dieser Kraft. Und wenn ich in die Kirche in der Schweiz schaue, dann sehe ich wenig von dieser Kraft, die die Kirche in der Bibel hat. Und das ist nicht als Vorwurf oder Fehlersuche, was haben wir alles falsch gemacht oder wo haben wir falsch geplant, überhaupt nicht. Aber es hat eine Sehnsucht in meinem Herz geweckt, dass ich gedacht habe, wenn die Kirche kraftvoll ist in der Bibel, dann wünsche ich mir auch ganz fest, dass die Kirche im 21. Jahrhundert in der Schweiz etwas von dieser Kraft wiederentdeckt. Weil nichts erfüllt mein Herz so fest, wie wenn ich sehe, wie Gott wirkt. Wenn ich Zeuge sein darf, wie Gott, der lebendige Gott, Menschen berührt und verändert. Wie das Christina gesagt hat, wenn das Wirklichkeit wird, was wir in der Bibel lesen. Und es hat mich so ein bisschen die Frage geweckt bei mir, wie gewinnen wir als Kirche wieder Kraft? Wie finden wir zurück zu dem kraftvollen Gott, zu dem kraftvollen Wirken, wo wir uns so sehr wünschen auch? Und ich habe mich ein bisschen auf eine Suche gemacht und ich will heute gerne darüber reden. Und es ist nicht so, dass ich alle Antworten gefunden habe oder dass ich heute mit einem 3-Punkte-Plan komme, wie die Kirche wieder kraftvoll wird. Überhaupt nicht. Ich glaube, so ein Geheimrezept oder so ein Wundermittel, das gibt es ja nicht. Aber ich habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht und ich bin zurück zu dem Anfang der Kirche. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Und die Anfänge, die faschinieren mich. Weil zwischen Karfreitag, dem Tod von Jesus, Und im Geburtsstund der Kirche an Pfingsten liegen nur 50 Tage. Aber in diesen 50 Tagen machen die Jünger so eine Veränderung durch, wie man es fast nicht für möglich hält. An Karfreitag, Jesus wird gefangen genommen und sie flüchten in alle Richtungen. Sie haben Angst um ihr Leben. Wo Jesus am Kreuz dann stirbt, ist nur ein einziger von seinen Jüngern bei ihm. Nur der Johannes ist in der letzten Stunde von Jesus bei ihm. Alle anderen sind geflohen. Und man denkt eigentlich, jetzt ist die Jesusbewegung zu Ende. Mit dem Jesus, der stirbt, geht auch seine ganze Bewegung, sein ganzer Aufbruch, all seine Jünger und Jüngerinnen, das geht alles in sich zusammen. Und dann 50 Tage später sehen wir die gleichen Menschen, die gleichen Jüngerinnen und Jünger von Jesus, aber sie sind komplett verändert. Wo sie vorher furchtvoll gewesen sind, sind sie jetzt furchtlos. Wo sie vorher geflohen sind, gehen sie jetzt und verkündigen das Evangelium. An Pfingsten, dort startet eine Bewegung, die so kraftvoll ist, dass sie sich in der ganzen Welt ausbreitet. Und meine Frage ist, was ist dort passiert? Was ist das Geheimnis von diesen ersten Jüngern? Was ist das Geheimnis von dieser Kirche in den ersten Tagen? Was hat diese Bewegung so unwiderstehlich gemacht? Die Jünger sind plötzlich füreinander eingestanden, haben füreinander gesorgt, haben predigt und es sind Leute zum Glauben gekommen, haben selber Wunder gewirkt, haben füreinander gesorgt, haben Geld verschenkt und füreinander geschaut, dass niemand zu kurz kommt. Das ist Energie, das ist kraftvoll gewesen, das ist unwiderstehlich gewesen. Und vor allem ein Jünger hat eine Wahnsinnsveränderung durchgemacht, der Petrus. Er wird vom Verleugner von Jesus, kurz vor dem Tod von Jesus, zum kraftvollen Leiter von dieser Bewegung an Pfingsten. Und man hat das Gefühl, er findet in der Apostelgeschichte immer die richtigen Worte. Er weiß immer, was zu machen ist. Er ist immer der irgendwie weiß, was jetzt dran ist. Und die Apostelgeschichte am Anfang, dort ist der Petrus sehr, sehr viel beschäftigter Mann. In jedem Kapitel hat er eine Predigt. Und wir wollen heute die vierte von seinen vier ersten Predigten anschauen, in Apostelgeschichte 4. Christina hat es schon vorgelesen. Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Der Petrus und der Johannes gehen in den Tempel und heilen einen lahmen Bettler. Und das tut Aufsehen erregen. Und sie fangen an zu predigen und verkünden die Auferstehung von Jesus. Und dann kommt der Tempel wach und tut sie gefangen setzen. Und sie verbringen eine Nacht im Gefängnis. Und am nächsten Morgen, so fängt dann Kapitel 4 an, kommen sie vor den Sanhedrin und müssen sich verantworten. Und der Sanhedrin, so könnte das irgendwie ausgesehen haben, das ist der oberste Rat in religiösen Fragen, aber auch in juristischen Fragen, auch in kulturellen Fragen. Das ist sozusagen das Bundesgericht und der Bundesrat in einem gesehen. Das oberste Gremium. Und genau das gleiche Gremium, das Sanhedrin, hat Jesus vor nicht einmal 50 Tagen vorher zum Tod verurteilt. Also sie stehen vor dem gleichen, vor den gleichen Menschen, die Jesus verurteilt haben. Und sie wissen, zu was die Menschen fähig sind. Sie wissen, dass sie ihre Auffassung von Gott und vom Judentum zu jedem Preis schützen wollen. Um ihre eigene theologische Position zu verteidigen und ihre eigene Machtposition in diesem ganzen Gefüge zu verteidigen, sind sie bereit, wortwörtlich über Leichen zu gehen. Und bei Jesus haben sie schon durchgegriffen. Und jetzt stehen Petrus und Johannes vor diesen gleichen Männern. Und darum ist die Frage, die der Rat denn an Petrus und Johannes stellt, ganz gefährliche. Sie fragen, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr den Bettler geheilt? Wer hat euch dazu beauftragt? Wer hat euch die Kraft dazu gegeben? Und der Petrus ergreift das Wort und er beantwortet die Frage in einer kurzen Predigt. Nur 5 Sätze, ganz kurz eigentlich, aber so kraftvoll. Und diese 5 Sätze wollen wir uns anschauen. Zuerst will ich aber noch kurz auf den Tonfall von Petrus drauf eingehen. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, der Petrus ist nicht für sein ruhiges Temperament bekannt. Er greift oft daneben im Tonfall. Er ist der, der reinrennt und erst nachher Fragen stellt. Eigentlich ist er der Letzte, der sich verteidigen vor so einem Gericht, weil du weißt, er wird wahrscheinlich komplett im Tonfall daneben greifen. Aber es passiert ein Wunder und der Petrus, der trifft genau den richtigen Ton. Er ist nicht eingeschüchtert oder will sich nicht einschleimen bei diesem Sanhedrin. Er ist aber auch nicht respektlos und dreist oder frech und fährt auf eine Beleidigung. Er ist ganz klar in dem, was er sagt. Kompromisslos, aber trotzdem respektvoll. Und tut die Männer Ehre, trotz allem, was sie gemacht haben. Das ist gute Neuigkeiten für alle unter uns, die ein bisschen temperamentvoll sind. Und ich zähle mir selber da auch dazu. Wenn ein schweres Gespräch anfängt, eine heikle Situation ist bei der Arbeit oder in der Familie, dann gibt Gott uns nicht nur die richtigen Worte, sondern auch den richtigen Tonfall. Das ist sehr, sehr ermutigend. Wir haben es vorher gehört. Aber ich lese trotzdem die ganze Predigt, die 5 Sätze nochmal. Führer des Volkes und Älteste, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, wodurch dieser gerettet worden ist, dann sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Er ist zum Eckstein geworden, den von euch Bauleuten verschmäht wurde. Und in keinem anderen ist das Heil, denn uns Menschen ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Das ist faszinierend. Der Petrus weiß, das könnte meine letzte Predigt werden. Der Petrus weiß, ein falsches Wort und mir geht es gleich wie Jesus und auch ich werde zum Tod verurteilt. Aber er lässt sich nicht einschüchtern, er knickt nicht ein, sondern er sagt, durch Jesus, wo er zum Tod verurteilt hat, ist der Bettler geheilt worden. Ihr habt ihn verworfen und denkt, der ist unbrauchbar. Ihr habt gedacht, der ist nicht von Gott gesandt worden. Ihr habt gedacht, der ist jemand, wo man weg tun muss von der Religion, wo man muss die Leute schützen davor, wenn er sie verführt. Aber genau da Jesus, er ist von Gott erwählt, zum Eckstein von der Kirche zu werden, zum Eckstein von Gottes Reich zu werden. Wow, der Mut, die Kompromisslosigkeit von Petrus, die beeindruckt mich fest. Und sogar der Sanhedrin war beeindruckt. Es steht, als sie den Freimut des Petrus und Johannes sahen, da wunderten sie sich. Sogar die Leute haben gestaunt und gesagt, wow, von wo hat er den Mut? Von wo hat er die Kraft? Das sind nicht nur Worte, die dieser Mensch hier sagt. Der ringt nicht um sein Leben, der probiert sich nicht zu verteidigen und zu schützen. Der proklamiert uns etwas, fährt gerade ins Gesicht, das Kraft hat. Und es wurde ihnen klar, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die haben gemerkt, oh oh, der Jesus, den wir umgebracht haben, die Bewegung, die ist nicht untergegangen, sondern die kommt noch viel, viel stärker zurück. Das sind die Jünger von Jesus, die vorher so furchtvoll waren, die man vorher dann einschüchtern konnte. Aber jetzt sind die plötzlich mutig und kraftvoll. Wir haben Jesus umgebracht, aber seine Jünger, die kommen zu 10, zu 100, zu 1000. Sanhedrin probiert, den Petrus einzuschüchtern und den Johannes. Und sie sagen, dünnt nie mehr über Jesus predigen. Dünnt nie mehr von Jesus erzählen, sonst hat es ganz, ganz schwer wegen die Konsequenzen. Letzte Chance, noch einmal und dann machen wir ernst. Aber sie sagen einfach, wir können nicht. Wir können nicht anders als von dem reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht schweigen, wir können nicht aufhören. Es brennt in uns. Es muss raus, wir müssen das erzählen. Und der Konflikt wird sich weiter zuspitzen. 3 Kapitel später wird der Stephanus zum ersten Märtyrer auf dieser jungen Kirche. Er wird zum Tod verurteilt und gesteinigt, vom gleichen Rot, auch vom Sanhedrin. Und viele, viele weitere Leute kommen in den Verlauf der nächsten Jahre und Jahrzehnte dazu, die wegen Glauben an Jesus umgebracht werden. Aber die Bewegung, das Evangelium, das kann man nicht zähmen, das kann man nicht einengen, das kann man nicht unterdrücken, das kann man nicht mundtot machen. Es hat sich weiter verbreitet in Jerusalem und in Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Welt und bis auf Oftrige, genau wie Jesus prophezeit hat. Und ein Punkt für uns zum Mitnehmen, wir können ganz viel aus diesem Kapitel darüber reden und mitnehmen. Das ist ein ganz kraftvolles Kapitel. Aber ich will auf diesen Eckstein noch ganz kurz eingehen. Der Eckstein, der Stein, der als erstes gesetzt wird. Der Stein, der im Haus die Ausrichtung und die Orientierung gibt, die Stabilität. Jeder weitere Stein wird am Eckstein ausgerichtet, wird in der gleichen Linie wie der Eckstein eingesetzt. Da ist ein ähnliches Bild nochmal. Und alles, was die junge Kirche gemacht hat, hat sich an Jesus ausgerichtet. Jedes Treffen, jede Predigt, jedes Gebet, jedes Essen, was sie gefeiert haben, hat sich implizit oder explizit auf Jesus bezogen und ist Jesus in der Mitte gewesen. Haben sich an die Worte von Jesus erinnert, an die Wunder und Heilige erinnert, die Jesus gemacht hat, an die Verheißungen von Jesus erinnert und das hat ihnen Antrieb gegeben, Mut gegeben und Kraft gegeben, um so aufzutreten. Es war der einzige Trumpf von dieser jungen Bewegung, von dieser jungen Kirche. Jesus. Auf den haben sie alles gesetzt. Entweder ist dann, sie haben keine Strukturen gehabt. Sie haben keine finanziellen Mittel gehabt. Die sind alle mausarm gewesen. Sie haben keine grossen Pläne gehabt, wie sie jetzt strategisch vorgehen und irgendwie die Kirche bauen und das Christentum verbreiten. Das sind unbildete Leute gewesen. Sie haben gewusst, entweder ist der Name von Jesus kraftvoll oder wir haben keine Chance. Wir werden untergehen. Sie haben alles auf die Karte Jesus gesetzt. Sie haben gewusst, das ist unser Trumpf. Ohne Jesus geht die Kirche nicht. Damals, im 1. Jahrhundert und auch heute, im 21. Jahrhundert. Ohne Jesus, ohne Ausrichtung an ihm, haben wir nichts zu bieten in dieser Welt. Für euch ist das nichts Neues. Es steht hier ja. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Auch die Kirche Oftringen ist auf diesem Eckstein aufgebaut. Und das ist ein riesiges Geschenk und eine riesige Kraftquelle. Wie geht das konkret? Das ist ja toll in der Theorie, am Eckstein ausrichten, würden wir alle zustimmen und nicken. Aber was mache ich morgen, wenn ich wieder an meinem Arbeitsort bin oder am Studieren bin oder in der Schule bin? Wie sieht das aus? Und ich glaube, es fängt dort an, wo wir Gott erlauben, dass er wirken in unserem Leben. Dass er uns verändern darf. Wo wir eine Bereitschaft haben, Gott zu sagen, dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Dein Reich soll kommen in meinem Leben. Was auch immer du willst machen, du darfst es machen. Du darfst mich verändern. Brauch mich für dein Reich. Brauch mich für deine Ehre. Ich glaube, dort fängt das an. Und das Schöne ist, Gott hilft uns dabei. Wir haben es im Theater gesehen. Er nimmt uns an der Hand und er tut mit uns das aufzeichnen und er hilft uns, unser Leben am Eckstein auszurichten. Der Heilige Geist, der in uns lebt, Gott selber, hilft uns dabei. Und ich habe das oft erlebt. Und eine so kleine Anekdote will ich erzählen. Ich bin 16 oder 17 gewesen, ziemlich frisch zum Glauben gekommen. Und ich bin damals, habe ich richtig gerne Videospiele gespielt. Heute immer noch, aber damals hat es ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr gesund ist. Meine Generation ist fasziniert vom Bildschirm. Die älteren Semester haben das Problem vielleicht ein bisschen weniger, aber meine Generation ist fasziniert von Videospielen, oder einmal ich. Und dann wollte ich besser werden und weiterkommen in diesem Spiel. Und zum Teil bin ich schon vor der Schule an den PC gegangen, habe meinen PC angeschaltet und eine Stunde gespielt. Und dann bin ich in die Schule gegangen. Und in meiner Freizeit, oben im Bett, habe ich daran gedacht, was könnte ich sonst noch machen, wie könnte ich noch mehr Punkte sammeln und so weiter. Und es hat auch wie einfach auch mein Herz und meine Gedanken sehr fest eingenommen. Und ich war damals schon Christ gewesen und bin in die Kirche gegangen am Sonntag. Und dann bin ich im Gottesdienst und Gott sagt relativ nüchtern und klar zu mir, Basil, ich will, dass du heimgehst nach dem Gottesdienst und das Spiel löschst, deinstallierst von deinem PC. Und dann bin ich heimgegangen und dachte, jo, ich muss das mal prüfen, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen und Zweitmeinungen einholen und meine Game-Freunde gefragt, finde ich das eine gute Idee? Nein, auf keinen Fall, ganz schrecklich. Jo, so ernst wird es ja nicht sein, ich habe es im Griff, ich könnte jederzeit aufhören, wenn ich will. Und was man halt so sagt, wenn man süchtig ist. Und weitergemacht die Woche. Nächste Woche, nächsten Sonntag wieder in die Kirche. Wieder am Worship gesehen und Gott sagt mir wieder, Basil, ich will, dass du heimgehst und das Spiel löschst für deinen PC. Und irgendwann habe ich gedacht, wenn das jetzt ein wiederkehrendes Muster wird, dann ist es irgendwie schon noch anstrengend, das jeden Sonntag zu hören. Und wenn das zweimal sagt, dann wird es vielleicht gleich wichtig sein. Und dann denke ich, doch komm, das mache ich jetzt. Und ich bin heim, habe den PC angemacht und das Spiel gelöscht von meinem PC. Dann habe ich 8 Monate lang gar nichts mehr gespielt, videospielmässig. 8 Monate lang. Und nachher wieder angefangen, aber in einem Rahmen, der gesund ist und der gut ist. Und das war etwas, was ich nicht selber machen konnte. Das war etwas, was ich nicht, ich hätte das nicht aus Willenskraft machen konnte. Das ist ja die Lüge, die man immer sagt. Ich könnte aufhören, wenn ich nur will, aber ich will einfach gerade nicht. Aber das stimmt nicht. Und ich habe Gott gebraucht, wo man das sagt und sagt, Basil, das nimmt dich gefangen. Das Spiel kontrolliert dich und nicht du das Spiel. Du musst das streichen aus deinem Leben. Du musst in diesem Bereich an mir wieder ausrichten. Und wo er das gesprochen hat, hat er mir auch die Kraft gegeben, um das umzusetzen. Immerhin beim zweiten Mal. Beim ersten Mal habe ich es noch nicht geschafft, aber immerhin beim zweiten Mal habe ich es geschafft. Und wo er uns da hilft dabei, dort haben wir die Kraft, das zum Umsetzen. Und ich glaube, wenn wir die Bereitschaft haben und wenn wir sagen, Gott, ich erlaube dir, mein Leben an dir auszurichten, ich erlaube dir, in meinem Herz zu wirken und in meinem Leben zu wirken, dann zeigt er uns nach und nach Bereiche in unserem Leben, wo wir uns dürfen an ihm ausrichten. Ich glaube, wir müssen nicht grübeln und wir müssen nicht jetzt irgendwie jeden einzelnen Bereich abklappern in unserem Leben. Der Heilige Geist legt das uns aufs Herz. Wo ist ein Bereich, wo ich darf mich angleichen an dir, Jesus? Wo noch mehr Leben, wo noch mehr Kraft für mich vorhanden ist. Und ich glaube, wenn wir die Bereitschaft haben, Apostelgeschichte, wie ein prophetisches Bild, was die Kirche in der Zukunft auch kann sein. Wie die Kirche auch in Zukunft kraftvoll das Evangelium kann verkünden. Und das wünsche ich mir, dass wir zusammen das erleben dürfen, wie Gott in unserer Mitte wirkt und Menschenleben verändert. Der Slogan von der Kirchenreform im Aargau ist «Wie im Himmel, so im Aargau». Das habe ich letzte Woche gehört. Und ich finde es so gut. Wieso nicht? «Wie im Himmel, so im Aargau». Wie im Himmel, so in Oftrigen. Wieso nicht ein Stück Himmel unter uns sehen? Amen.